Köln, Hamburg, München, ich komme in eure Stadt. In diesem Herbst gebe ich wieder meine kleinen und exklusiven Präsenzseminare, auf die ich mich so dolle freue. Im Fokus steht mein Lieblingsthema: Verbundenheit mit anderen Menschen und Selbstmitgefühl. Für uns und für unsere eigene Geschichte. Denn diese beiden halte ich für zwei der wichtigsten Schlüssel in jeder Prozessarbeit. Das alles natürlich auf Basis von tiefem Traumawissen, das ich als Betroffene und als sehr gut ausgebildeter, traumasensitiver Coach mit viel Behutsamkeit vermittle. Gemeinsam nähern wir uns den mächtigen Dynamiken von Trauma, die aus der Vergangenheit heraus oft unsere Gegenwart diktieren und somit eine unbeschwerte Zukunft für viele von uns fast unmöglich machen. Wie kann es gelingen, das zu überwinden? In Verbundenheit mit anderen Menschen werden wir ein ganzes Wochenende lang gemeinsam mehr Verständnis für unsere eigene Geschichte und vor allem für uns selbst etablieren, um uns in Zukunft freundlicher und mit mehr Wohlwollen zu begegnen. Los geht's am Freitagabend mit einem gemeinsamen Essen, damit wir uns schon mal ein bisschen näher sind, wenn wir dann am Samstagmorgen zusammen in zwei intensive und wohltuende Tage eintauchen, die dich auf deinem Weg hoffentlich ein kleines Stückchen weiter voranbringen. Ich halte die Gruppen bewusst klein und werde an jedem Wochenende von einer ebenfalls erfahrenen und gut ausgebildeten Kollegin zur Unterstützung begleitet. Also sei dir gewiss, wir tun alles dafür, damit du dich in diesem Rahmen sicher fühlst. Wir sind in wunderschönen Locations. Du bist mit allem versorgt, was du brauchst, was Essen und Trinken angeht. Die ersten Menschen haben ihre Plätze schon eingenommen und ich würde mich so freuen, auch dich an einem der Wochenenden zu begrüßen. Alle Infos und die genauen Termine, die findest du im Link unter dieser Folge. Und ich sage hoffentlich bis bald.
Und die typische Elternrückfrage als nächstes ist dann: Ja, aber was ist mit WhatsApp? Also quasi in der Familiengruppe auf WhatsApp. Nun denn, dann muss ich ja Folgendes wissen. Ich muss dem Meta-Konzern.
Der meint es nur gut mit uns.
Der Meta-Konzern, der Konzern, der quasi alle Versprechen in Sachen Datenschutz bis jetzt gebrochen hat, die es nur gibt.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Ich möchte es vorweg sagen, diese Folge wird vielleicht an der ein oder anderen Stelle ein bisschen unkomfortabel. Und trotzdem möchte ich euch inständig bitten, auch an den Stellen, wo ihr am liebsten sofort wegschalten möchtet, weil es euch vielleicht an etwas erinnert, was in eurer Familie geschehen ist oder auch immer noch geschieht, einfach dran zu bleiben, weil ich halte dieses Thema für eines der derzeit mit Abstand wichtigsten, was unsere Gesellschaft angeht, was die Zukunft der nächsten Generationen angeht und auch unsere Evolution als Mensch. Ich spreche ja gerne mal im Podcast an der einen oder anderen Stelle über die kleine Dopamintankstelle, die Höllenmaschine, die uns alle auf die ein oder andere Art abhängig gemacht hat. Das ist für uns Erwachsenen schon problematisch. Sehr viel problematischer ist es für unsere Kinder. Eltern glauben zu wissen, was ihre Kinder im Netz zu sehen bekommen, und in Wahrheit haben sie nicht wirklich viel Ahnung. Mein heutiger Gast hat in den letzten 9 Jahren mit über 160.000 Schülerinnen und Schülern gesprochen. Er hat mit über 50.000 Eltern und 6.000 Lehrkräften gesprochen und gearbeitet. Und seine wirklich Mission, mehr als sein Herzensanliegen, ist es, darüber aufzuklären, was mit unseren Kindern geschieht, wie sie sich entwickeln und was unsere Kinder zu sehen bekommen, wenn Eltern wegschauen und glauben, dass das Kind sich nur harmlose WhatsApp-Nachrichten mit Freunden schreibt. Wir tauchen tief ein in dieses Rabbit Hole. Das ist nicht immer schön, aber es ist super, super notwendig. Und ich danke euch, dass ihr dranbleibt, Teilt diese Folge mit Lehrerinnen, mit Lehrern, mit anderen Eltern. Denn nur wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, wenn wir aufhören, uns dafür zu verurteilen und nach Lösungen gemeinsam suchen, kann sich da wirklich auf dieser Ebene was nachhaltig verändern. Sein Buch Allein mit dem Handy war bereits Spiegel-Bestseller. Es erscheint in diesem Sommer nochmal neu. Er war lange IT-Journalist im Silicon Valley, also im Epizentrum der Problematik, mit der wir derzeit zu tun haben, für das Magazin Chip. Er war Gymnasiallehrer, heute ist er Digitaltrainer und Spiegel-Bestseller-Autor. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Daniel Wolf.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Das Thema ist ein bisschen unkomfortabel, aber trotzdem so unglaublich notwendig. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, mit wie viel tausend Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrern sie in den letzten Jahren gearbeitet haben. Ist diese Entwicklung auch ihrer persönlichen Karriere oder ihrer beruflichen Laufbahn dem geschuldet, dass sie im Silicon Valley dafür Chip damals so nah dran waren quasi an dieser Materie?
Ja, ich glaube, das trägt dazu bei. Ich habe zumindest dort mal mitbekommen, wie eben aus Sicht der Digitalindustrie das alles funktioniert, wie das Business quasi eigentlich läuft. Weil die Konzerne, die wir heute als Big Tech bezeichnen, die habe ich schon sozusagen sehr, sehr lange mitverfolgt. Und ich glaube, dass die Digitalindustrie als vierter oder fünfter Player in diesem ganzen Spiel, das wir vor uns sehen, oft unterschätzt wird. Wir sehen oft nur Kinder. Oder vielleicht Kinder und Jugendliche, Smartphones und Eltern, manchmal noch die Schule. Aber die digitale Industrie ist aus meiner Perspektive der vielleicht sogar wichtigste Player in diesem ganzen Spiel. Und es wird maßlos unterschätzt, wie raffiniert die digitale Industrie dabei geworden ist, die Aufmerksamkeit vor allem auch unserer Kinder und Jugendlichen industriell abzuernten. Es bringt so viel Geld, dass inzwischen da, ich kann das nur einen großen Auswuchs eigentlich nennen, dass Kinder inzwischen Sachen zu sehen bekommen, von denen die eigenen Eltern ganz, ganz oft nichts und auch gar nichts wissen. Vor allem liegt es daran, dass die Kinder einfach nichts erzählen, freiwillig. Mhm. Würden alle Kinder freiwillig erzählen, was sie erleben, hätten wir am nächsten Tag ein weltweites Social Media Mindestalter ab 16. Mhm. Auch letzte Woche wieder gab es eine große Anfrage oder eine Beschwerde vielmehr aus der Forschung. Die Forschung bekommt einfach die Daten nicht. Natürlich, was unsere Kinder wirklich sehen, wissen momentan nur die Kinder und die großen Plattformen. Die großen Plattformen wissen es in Anführungszeichen aber auch eigentlich selber nicht richtig, weil es ihnen ja egal ist. Hauptsache die Algorithmen sorgen für maximale Profite. Das heißt, da wird viel gar nicht auch untersucht, außer man muss. Und so wichtig sind europäische Gesetze für amerikanische und chinesische Firmen offensichtlich bis jetzt nicht, dass sie sich da irgendwie im Einzelfall damit beschäftigen würden. Es geht rein um den Profit. Und amerikanische Unternehmen sind ja auch quasi verpflichtet, maximal Profite einzufahren. Sie würden bestraft, wenn sie es nicht tun. Also nutzen sie die vorhandenen Gesetze aus, wie es nur geht. Und falls ein Land oder zum Beispiel viele Länder wie in Europa die bestehenden Gesetze nicht umsetzen, na gut, dann werden sie auch nicht freiwillig dafür sorgen, denn das kostet Geld. In dieser Situation sind wir. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft langsam aufwachen, jetzt gerade, nachdem ich jetzt quasi im 10. Schuljahr durch die Schulen tingle, Land auf Land ab, merke ich jetzt zum ersten Mal, dass zum Beispiel in den 5. Klassen sich jetzt vereinzelt Schüler melden, die sagen, nein, ich habe noch kein Handy, ich kriege erst später eins, und die darauf stolz sind. Das ist was Neues, das hat es noch nie gegeben. Das ist erst im letzten halben Jahr so. Und auch die ersten Schulen fangen an, also es gibt smartphone-freie Grundschulklassen, es gibt smartphone-freie 5. und 6. Klassen, dass die Kinder mir dann sagen, ich komme nächstes Jahr in eine smartphone-freie 5. Klasse und über beide Ohren strahlen. Weil sie freuen sich darauf, dass sie in eine Klasse kommen, wo sie nicht der Einzige sind, der keins hat, sondern in der alle keins haben. Und dann ist es lustigerweise für die Kinder überhaupt kein Problem. Und das Gleiche sehen wir auch bei den Größeren, wenn wir zum Beispiel nach Österreich schauen. Da gab es dieses fantastische Handy-Experiment im März diesen Jahres, wo 72.000 Kinder und Jugendliche freiwillig 3 Wochen auf ihr Smartphone verzichtet haben. Und das ist das größte Experiment zum Thema Kinder und Smartphones, das es je gegeben hat. Und es wurde zum Glück wissenschaftlich begleitet. Das heißt, hier haben wir alle wirklich was gelernt. Und das Irre ist, allein durch die große Teilnahme merkt man schon, auch Jugendliche mögen gerne mal die Erfahrung machen, wie es wäre ohne. Mhm. Und das, ja, wie soll man sagen, vorweg in meinem Fazit der Untersuchungen dort ist, dass die Kinder es sehr, sehr genossen haben, weil sie ohne Smartphone und ohne Social Media wieder sehr viel mehr direkten Kontakt hatten. Einfach Face-to-Face-Experience. Ja. Und sie fanden das super toll. Und die Lehrkräfte haben gesagt, die Schüler waren so alle zusammen noch nie so fröhlich wie in diesen drei Wochen.
Das glaube ich.
Also die Lehrkräfte können sich kaum noch dran erinnern an eine Zeit, wo die Schüler mal so fröhlich waren. Und man muss dazu sagen, es haben natürlich auch nicht alle geschafft. Man konnte ja jeden Tag sozusagen das Experiment beenden. Aber die es geschafft haben, waren am Ende gar nicht nur froh, dass sie wieder ein Smartphone können, sondern es haben auch viele geäußert, dass sie es schade finden, dass diese schöne Zeit jetzt wieder vorbei ist.
Na, was steht bei dir jetzt im September morgens so auf dem Frühstückstisch? Ich weiß, wenn man es eilig hat, dann ist das mit dem gesunden Essen so eine Sache. Aber denk dran, in der Früh gießt du dein Fundament für den ganzen Tag. Und wenn du deinem Körper wenig Energie zuführst, dann kannst du später auch nur wenig von ihm abrufen. Also Augen auf bei der Frühstückswahl. Und schnell und gesund muss sich auch gar nicht ausschließen. Egal, ob dein Herz für Porridge oder Granola schlägt, du eine unendliche Vielfalt an Nuss-Snacks oder Nussmusen liebst oder besonderen Wert auf eine ausreichende Proteinzufuhr in deiner Ernährung legst, bei Koro wirst du auf jeden Fall fündig. Besonders Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns lange satt und sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen die Signalübertragung im Gehirn und halten uns somit mental auf Zack. Auch in der veganen Ernährung darf Protein nicht fehlen und die findest du bei Koro zum Beispiel in den rein pflanzlichen Eiweißshakes, die ich persönlich gerne mit Mandel- oder Kokosmilch mixe oder auch mal in den Joghurt rühre. Mit dem Code GETHAPPY gibt's für meine Community wie immer 5% auf das komplette Sortiment. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern im Online-Shop. Der ist gigantisch. Ich muss gestehen, auch ich finde jedes Mal irgendwas, was ich noch nicht entdeckt habe. Das ist interessant, weil, haben Sie Dopamine Nation gelesen, ja, von Anna Lemke?
Ja.
Die empfiehlt ja im Grunde genommen einen vierwöchigen Dopaminentzug, um sich wirklich davon zu verabschieden. Und das ist doch sehr bemerkenswert und da ist ja auch viel Hoffnung drin, wenn Kinder und Jugendliche die Unterschiede wahrnehmen, wie es ihnen körperlich geht, wenn im Gehirn nicht dieser Neurotransmitter-Wahnsinn abgeht.
Richtig, genau. Und das ist für viele Kinder und Jugendliche dort das erste Mal, seit sie eben ihr Smartphone bekommen haben. Und für mich ist Fabian Scheck, die Lehrkraft, die das ursprünglich angestoßen hat, in zweierlei Hinsicht ein Held. Einerseits, weil er als Einzellehrkraft bewiesen hat, wie viel man bewirken kann. Das finde ich umwerfend. Und das Zweite ist, er hat es quasi geschafft, dass 72.000 junge Menschen tatsächlich diese Erfahrung haben machen dürfen, die sie alleine nicht gemacht hätten. Und übrigens, im Rahmen dieses Experiments wurden über 7 Millionen Stunden weniger Zeit verbracht am Smartphone. 7 Millionen Stunden!
7 Millionen.
Das heißt, ein einziger Lehrer hat sozusagen einem so viel Zehntausenden Jugendlichen diese Möglichkeit eröffnet, diese Erfahrung zu machen. Vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen ihrer gesamten Schulzeit.
Sie haben eingangs in einem Nebensatz gesagt, das möchte ich nochmal hervorholen, weil allein der Satz trifft schon mitten ins Mark, nämlich, dass die Tech-Konzerne unsere Kinder industriell abernten.
Natürlich.
Und bis zu Ihrem Buch dachte ich immer, TikTok sei der Feind Nummer eins, habe aber gelernt, dass es noch ganz andere Gegner gibt, die man maßlos unterschätzt, allen voran YouTube.
Ja.
Warum ist YouTube für Kinder und Jugendliche so gefährlich?
Weil YouTube weiter verbreitet ist, vor allem bei den jüngeren Kindern. Während sich bei TikTok inzwischen rumgesprochen hat, dass da gibt es gefährliche Challenges und der Algorithmus macht süchtig. Deshalb erlauben die meisten Eltern den jüngeren Kindern zumindest in der Regel nicht TikTok. Ob die das dann nicht benutzen oder doch, ist dann wieder die andere Sache. Aber zumindest da ist von elterlicher Seite etwas mehr Vorsicht da. YouTube dagegen ist überall, ist auf jedem Android-Gerät vorinstalliert und hat TikTok kopiert. Und zwar 1:1. Der Shorts-Button bedeutet, wenn ich den einmal gefunden habe, dann ist YouTube Shorts genauso süchtig machend wie TikTok inzwischen. Und das wissen alle Kinder und lustigerweise fast kein Elternteil. Die meisten Eltern denken, sie kennen YouTube, weil sie doch YouTube schon öfter mal benutzt haben. Aber Kinder kennen eben den Shorts-Modus und Erwachsene normalerweise nicht oder nur sehr selten. Und deshalb, liebe Eltern da draußen, wenn ihr YouTube mal neu kennenlernen wollt, dann drückt mal den zweiten Knopf von links unten, da steht Shorts drauf, und wartet ab, was dann passiert. Und dann werdet ihr merken, durch Drücken dieser Taste verwandelt sich in YouTube in eine 1:1 TikTok-Kopie. Das Schlimme ist, YouTube haben wesentlich jüngere Kinder und das hat dazu geführt, dass meiner Recherche nach in den letzten anderthalb Jahren, das hat sich dutzendfach immer wieder bestätigt, die meistgenutzte App heimlich nachts unter der Bettdecke mit leise und dunkel gemachten Smartphone oder Tablet ist YouTube Shorts. Mit großem Abstand. Und die meisten Eltern haben davon überhaupt keine Ahnung. Und ich finde, das ist typisch. Es gibt auch diverse Untersuchungen, jetzt gerade wieder von der Körperstiftung zum Beispiel, wo die meisten Eltern angeben, natürlich weiß ich, was mein Kind macht und sieht. Und in meinen Workshops ist es immer quasi genau das Gegenteil. Die wenigsten Eltern, also ich schätze etwa maximal 10%, haben verstanden, um was es geht, wie wichtig es ist und engagieren sich wirklich in der gebotenen auch mit der nötigen Energie und den Nerven und der Zeit, die man da braucht. Etwa 30 weitere Prozent sind offen zugetan, wissen nur noch nicht so viel. Und leider ungefähr die Hälfte, bisschen knapp mehr als die Hälfte, hat das Thema Medienerziehung überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Sie nutzt leider Bildschirme als digitalen Schnuller. Schon bei Kleinkindern. Das gibt es. Und das zerreißt mir jedes Mal das Herz, wenn ich im Restaurant bin. Sie kennen die Szene. Am Nachbartisch kommt eine Familie mit kleinen Kindern, manchmal 2-3 Jahre, und dann wird das Baby-Tablet auf dem Tisch abgestellt, damit die Eltern in Ruhe essen können. Und auf dem Tablet läuft nicht mal YouTube Kids, sondern das normale YouTube. Das kennt jeder. Das heißt für mich, die Eltern der Welt haben geschlossen, fast geschlossen, noch nicht begriffen, was auf YouTube so läuft. Natürlich gibt's auf YouTube alles, eben auch tolle Sachen, wunderbare Sachen, pädagogisch wertvolle Sachen, aber, und leider, das muss man trotz der Triggerwarnung am Anfang dieser Sendung auch mal ganz deutlich sagen, es gibt auf YouTube, wenn man weiß, wie man es findet, jede Todesszene aus jedem Horrorfilm ab 16 und ab 18 und jede Todesszene aus jedem Horrorspiel ab 16 und ab 18. Ja, und Kinder sind neugierig. Mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Und das Schlimme ist bei YouTube Shorts im Speziellen, ich habe da so einen Verdacht. Ich kann den nicht empirisch beweisen, aber aus wirklich tausenden Erzählungen von Schülern und Schülerinnen weiß ich, dass viele Kinder berichten, dass sie den Eindruck haben, dass nachts, vor allem nachts, die Empfehlungsalgorithmen härtere
das
Videos
raus. Das
glaube
ich sofort.
Ja, natürlich,
das
weil da ist der Gegner der Algorithmen quasi nicht die Konkurrenz zu den anderen Apps, sondern ganz einfach der Schlaf. Und wenn ich jetzt der TikTok oder YouTube Shorts Algorithmus wäre und ich hätte alle Videos der Welt zur Auswahl, inklusive der, die nicht eigentlich für Kinder geeignet sind, dann könnte mir einfallen, dass ich rein statistisch herausfinde, dass wenn ich ab und zu mal jedes 200-300. Video etwas Krasses runtermischt, dass das Kind dann wesentlich länger online bleibt, weil es einfach wieder richtig wachgerüttelt worden ist und dadurch für die nicht mehr Geld. Und ich glaube, dass das passiert. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, wenn ich die Großen, also 10. Klasse und so, wenn ich die frage, und die sind so ungefähr 16, glaubt ihr, dass die Algorithmen nachts härtere Inhalte ausspielen auf TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels, dann melden sich etwa 60%. Aber die anderen 40% nutzen es nachts auch nicht. Eines Tages werden wir es beweisen und dann hoffentlich werden wir bis dahin schon gesellschaftlich wirksamere Maßnahmen ergriffen haben als jetzt. Und ich hoffe irgendwie, dass wir in 10 Jahren zurückdenken und sagen, mein Gott, wie konnten wir nur? Wie konnten wir Kindern mit 10 Jahren ein Smartphone mit ins Bett geben? Ohne zu wissen, was dann passiert. Weil wir selbst hatten keine, oder die meisten Eltern heute hatten als Kinder keine Smartphones und gehen deshalb davon aus, dass die Kinder die Geräte so ähnlich benutzen wie sie selbst. Und das ist leider völlig falsch. Das Gleiche bei WhatsApp. WhatsApp ist ganz genauso. Viele Eltern wissen nicht, dass jedes Kind, das WhatsApp hat, automatisch Zugriff auf YouTube hat. Auch wenn die YouTube-App gesperrt ist. Denn es gibt die sogenannten Kanäle seit 2,5 Jahren. Das heißt, alle großen YouTuber haben die Kanäle oder haben eigene Kanäle oder Fankanäle. Und dort kann man unendlich viele Videos anschauen. Selbst wenn die Eltern ein Zeitlimit für YouTube gegeben haben, kann man innerhalb von WhatsApp stundenlang YouTube schauen. Deshalb sind WhatsApp und YouTube sehr stark miteinander quasi verknüpft. Und auch da ist es so, WhatsApp ist die häufigst installierte App in Deutschland und es interessiert direkt nach der Übergabe des Smartphones offensichtlich weder Kinder noch Eltern, dass es hier eigentlich ein Mindestalter gibt. Ja, aber es interessiert keinen. Es ist gesellschaftlich die Norm, WhatsApp zu haben mit 10 Jahren.
Und lassen Sie uns mal ganz kurz die Zusammenhänge einmal klären. Also WhatsApp ist Meta, genau wie Facebook, Instagram,
richtig?
Threads. Und was sich Herr Zuckerberg noch jeden Tag ausdenkt.
Genau.
YouTube ist eigenständig oder gehört zu Google?
Gehört zum Google-Konzern. Es gibt natürlich einen eigenen Chef von YouTube, aber wir müssen es der Google-Firmengruppe quasi zuordnen, die an der Börse Alphabet heißt. Ja, also Alphabet besteht zu 99,9% aus Google und YouTube. Deshalb ist es für mich die gleiche Firma. Und ich muss auch sagen, ich bin enttäuscht ein bisschen von Google, weil Google hatte immer dieses Mantra früher, don't be evil. Wenn ich mit Kindern heute spreche in den Grundschulen, die mir erzählen, dass sie auf YouTube Kids schon Sachen sehen, mit Monstern und mit Blut auf YouTube Kids, das berichtet die Hälfte der Kinder, dann glaube ich, spart einer der reichsten Konzerne der Welt an der Börse so ungefähr 3 Billionen, also Entschuldigung, auf Englisch Billionen, auf Deutsch. Auf Deutsch Billionen.
Ach krass, okay.
Auf Englisch Trillion. Also der Konzern ist ungefähr 3000 Milliarden wert und schafft es nicht, für eine App ab 0 Menschen zu akquirieren, die jedes Video, was an dieser App läuft, einfach mal anschauen. Denn hier gibt es Videos, die nur für Kinder zu sein scheinen und die ersten 5 Minuten auch ausschauen wie Kindervideos, sich ab Minute 6 aber dramatisch verändern, weil es gibt leider Leute, sogenannte Trolle im Internet, die suchen sich so Kindersendungen raus, laden die runter, Biene Maya, Caillou oder Peppa Woods und lassen die ersten 5-6 Minuten völlig normal, verändern sie aber ab Minute 7 und dann laden sie wieder hoch. Und der Algorithmus von Google merkt es oft nicht. Besonders wenn es in Deutsch ist. Ja, und plötzlich sagt Elsa zu Spider-Man, hey, lassen wir mal die Hüllen fallen, komm, wir gehen da hinten in den Busch. Und dann passieren plötzlich in einer App ab 0 Sachen, die niemals für Kinder sind. Das heißt, schon selbst 3-, 4- und 5-Jährige werden durch YouTube Kids daran gewöhnt, dass es im Internet Sachen gibt, die nicht für Kinder sind. Und bereits in diesem Alter wissen die also, dass ihre Eltern keine Ahnung haben, sonst würden sie es ihnen nicht geben. Aber sie wissen auch, sie spüren das als Kinder automatisch. Wenn ich das meinen Eltern sage, dann darf ich nicht mehr weitergucken.
Das ist ein wichtiger Punkt, über den würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Und lassen Sie mich kurz einen Nebensatz sagen. Sie sitzen nämlich hier nicht nur als sehr gut informierter Journalist und als Digitaltrainer, sondern Sie sitzen hier auch als empörter Vater, der nicht nur mahnend den Zeigefinger hebt und auf andere Eltern zeigt, sondern Sie sind ja selber auch betroffen als Vater von 3 Kindern, haben Sie, glaube ich, ne?
3, genau. Ja, richtig.
Warum fällt es Kindern so schwer? Also wenn die jetzt irgendwas total Verstörendes im Internet sehen, und als ich mich mit ihrem Buch beschäftigt habe, ist mir eingefallen, ich bin 1973 geboren und in den frühen 80ern hatte ein Familienzweig, mein Großonkel und meine Großtante, damals war VHS ganz neu. Mhm. Und der hatte so Sachen wie Freddy Krueger auf VHS und einfach so diese Horrorfilme der 80er, die man heute schaut und denkt, aber damals waren sie natürlich unendlich gruselig. Mhm. Und wir haben das angeschaut als Kinder und niemand hat das verhindert. Und ich weiß, wie viele schlaflose Nächte, und zwar nicht über Tage, sondern über Jahre, mich diese Filme gekostet haben und wie schwer das für mich zu verarbeiten war und wie oft ich mich gegruselt habe. Mhm. Und in der Beschäftigung mit ihrem Buch habe ich da nochmal so drüber nachgedacht und reflektiert und dachte, meine Güte, wie ist das, wenn das, wenn man das 24/7 zur Verfügung hat? Also wenn Kinder sich, was schauen Kinder auf YouTube?
Darf ich nochmal zurückfragen? Wie alt, was schätzen Sie, wie alt Sie waren, als Sie zum ersten Mal einen solchen Horrorfilm gesehen haben?
8, 9, 10 maximal. Genau.
Dann können Sie sich sehr, sehr gut vorstellen, was die Kinder heute erleben. Und zwar, man muss Folgendes sehen, auch wenn das wirklich zunächst gar nicht glaubwürdig wirkt von außen, es ist aber so, wenn ich zum Beispiel in einer dritten Klasse, da sind die Kinder dann eben so alt, wie Sie damals waren, 8 oder 9, und ich frage ganz einfach nur die Frage, wer von euch hat auf YouTube schon mal die Werbung für einen Horrorfilm ab 16 oder ab 18 gesehen? Meldet sich über die Hälfte der Kinder. Das heißt, das, was sie erlebt haben, ist heute quasi bei der, mindestens der Hälfte der Kinder die Regel. Und das Irre ist, die Erwachsenen können es gar nicht glauben, weil sie selbst kriegen bei YouTube natürlich sowas nicht angezeigt. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass die meisten heute, also aus der Elterngeneration, gar nicht wissen, was heute wirklich schlimm ist, weil unsere Generation, ich habe auch, es gab dann so Gesichter des Todes, ja, und Tanz der Teufel, das weiß ich noch, das war so in unserer Jugend, wir sind ja so ganz grob gleich alt, das heißt, da gab es natürlich furchtbare Geschichten schon, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was es heute gibt, weil die Sachen, die damals ab 18 waren, die sind heute ab 16. Und die Sachen, die damals ab 16 waren, sind heute ab 12. Das, was heute ab 18 ist, ist derart brutal und grausam, sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Und teilweise sehen die Kinder die Werbung, ich sag's nochmal, für Horrorfilme ab 18. Und die sparen nicht mit Details. Da werden also Wirbelsäulen, vielleicht erspare ich den Zuhörern jetzt mal die Details, aber es gibt ja kaum noch eine Todesart, die bis jetzt noch nicht quasi durchgenommen worden ist, und die Horrorfilmindustrie braucht immer neue Perversionen, sonst ist es ja nichts Neues mehr. Das heißt, und teilweise merke ich, wie groß der Unterschied zwischen dem, was die Kinder schon gesehen haben, und dem, was die Erwachsenen noch nicht kennen, erlebe ich, wenn ich am Nachmittag mit den Lehrkräften bei der Lehrerfortbildung sage, wollen Sie mal nur kurz sehen, was die Kinder heute Morgen, Sie waren ja teilweise dabei, geschildert haben. Und dann ist erstmal so verhaltene Neugier bei den Lehrkräften. Dann sage ich, na gut, wissen Sie noch, der eine Junge, der hat erzählt über diesen Clown. Also gebe ich einfach mal ein Pennywise.
Der Clown aus S.
Der Clown aus S. Und wenn dann die Lehrkräfte nur das Vorschaubild sehen, ist die Reaktion sofort, machen Sie es weg, bitte, ich kann das nicht anschauen. Allein die Screenshots, also die Vorschaubilder sind das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Das gibt's ja gar nicht, ich will sowas nicht sehen. Und das war's dann. Wir müssen sofort abbrechen, weil die Erwachsenen nicht in der Lage sind, das sich überhaupt anzuschauen. Und natürlich will ich niemanden zwingen, weil gerade Grundschullehrkräfte sind ganz oft ganz wenig horrorfilmaffin. Und trotzdem, das zeigt mir so sehr, würden diese Lehrkräfte sich einmal so einen Film anschauen, dann wüssten sie noch viel besser, wie groß diese Not eigentlich ist. Und es braucht ja nicht permanent, ich sage nicht, dass jederzeit immer nur Horror läuft, das stimmt gar nicht. Aber es reichen ja 10 Sekunden. 10 Sekunden reichen, um das Leben eines 8- oder 9-Jährigen oder einer 8- oder 9-Jährigen grundlegend zu verändern. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es geht nämlich um ein einziges Video, das die Welt eines Kindes krass verändern kann oder vielleicht auch ein Stück Kindheit mit einem Schlag beenden kann. Mhm. Und das Furchtbare ist, dass die Kinder in dem Moment wissen, meine Eltern sind leider inkompetent. Weil entweder sie wissen nicht, dass das läuft, dann haben sie einfach keine Ahnung und sie haben es mir gegeben, ohne zu wissen, was sie mir da geben. Oder es war ihnen nicht wert, mir davon zu erzählen. Und das ist ja noch schlimmer. Also beide dieser Erkenntnisse sind eigentlich für die Kinder ganz, ganz schlimm. Und gleichzeitig stehen sie unter dem Schock des Gesehenen und fangen dann aber an zu überlegen. Und das kann ich jetzt sehr genau sagen, weil diese Situation habe ich mit hunderten Kindern schon durchgesprochen. Die erste Reaktion, wenn ein Kind etwas Grausames, Furchtbares, Ekelhaftes oder Blutiges sieht, ist Schock. Natürlich ist Schock. Man kann es nicht verarbeiten. Man ist quasi gelähmt.
Das schaut noch ein paar Sekunden weiter.
Ja, ist potenziell traumatisiert. Und kann unter Umständen jahrelang später, das berichten viele Kinder, sie könnten jahrelang später immer noch jedes Detail dieser Szene bis ins Detail schildern und können wochenlang nicht schlafen oder nur bei offener Tür und mit Licht an. Und das Schlimmste ist, wenn dann Eltern zu mir kommen und sagen, ach, wissen Sie, Herr Wolf, mein Kind schaut sowas nicht. Der hat eh so viel Angst. Der schläft immer nur mit Licht. Dann möchte ich diese Eltern am liebsten schütteln und sagen, raten Sie mal, warum? Ihr Kind, ich muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass Ihr Kind die schlimmsten Dinge schon gesehen hat. Mhm. Denn sonst haben die meisten Kinder keine Angst. Und die zweite Reaktion direkt danach ist natürlich erstmal Handy weg, YouTube schließen, TikTok schließen, Display nach unten, ausruhen. Dritte Reaktion sofort danach wäre schlechtes Gewissen. Oh nein, das hätte ich nicht anschauen sollen, das ist ja schlimm. Hoffentlich können meine Eltern das nicht sehen, taucht es hoffentlich nicht nochmal auf in den Vorschaubildern oder bei den Suchergebnissen. Das vierte ist dann, dass die Kinder relativ stark sich wünschen, zunächst doch zu ihren Eltern zu gehen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass in ihrem ganzen Leben, wenn sie derart Angst hatten, dass sie zu ihren Eltern gehen konnten und dann getröstet wurden und umarmt und alles wurde wieder gut. Aber, und jetzt kommt's, die Kinder sind natürlich schlau und überlegen ganz kurz mal vor, wie würde diese Unterhaltung denn ablaufen? Weil wenn ich zu meinen Eltern gehe und sage, Mama, Papa, ich habe was Schlimmes gesehen, Dann ist, ja Moment mal, das steht am Schluss. Aber zunächst mal ist die Überlegung, wie könnten die Eltern reagieren? Und die erste Reaktion, antizipieren die Kinder völlig richtig, könnte sein, dass die Eltern sagen, ehrlich, was denn? Zeig mal her. Und dann stellen sie sich vor, wie sie ihren eigenen Eltern das Smartphone oder das Tablet übergeben müssen und die eigenen Eltern sehen auf dem eigenen Gerät irgendwas extrem Grausames, Furchtbares und sind derart schockiert, dass sie ihr Kind sofort schützen wollen. Und dann kommen sie natürlich drauf, wie würden sie ihre Kinder aus dem Affekt heraus wahrscheinlich am meisten schützen. Und dann ist wirklich, das ist ganz, ganz verbrannt. Ich kann, wenn ich dann frage, wovor glaubt ihr, haben die meisten Kinder in dieser Situation Angst? Dann kann ich in jeder dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten und zehnten Klasse fragen. Das Ergebnis ist immer Handy weg. Und zwar, egal wer sich meldet, ich weiß es mit geschlossenen Augen, es wird jetzt als nächstes gesagt werden, Handy weg. Und dann sage ich den Kindern normalerweise, hör zu, das verstehe ich, aber wisst ihr was, ich werde heute im Elternabend euren Eltern folgenden Satz sagen, und zwar genau so, liebe Eltern, wenn das mal passiert eines Tages und ihr kriegt mit, was euer Kind sieht und ihr schaut euch das an und ihr fallt rückwärts vom Stuhl und ihr glaubt, um Gottes Willen, ich wusste nicht, dass es sowas im Internet gibt. Das wusstet ihr ehrlich gesagt schon, liebe Eltern, ihr habt nur gehofft, dass euer Kind es nicht sieht. Und in diesem Moment seid ihr aber so schockiert, dass ihr euer Kind irgendwie sofort schützen wollt, dann ist mein Tipp an euch, bitte, 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 nehmt euren Kindern das Smartphone nicht weg. Weil wenn ihr das tut, dann passiert etwas, was weder eure Kinder noch ihr wollt. Euer Kind verliert das Wichtigste, was es gibt die nächsten 5 Jahre, nämlich ihr Vertrauen in euch. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Das muss man wirklich sagen, weil ein Smartphone ein Gerät ist, wo nur alleine die Kinder entscheiden, was die Eltern mitkriegen. Jedes Kind und jeder Jugendliche kann aufs Klo gehen, zusperren und alles anschauen, was es gibt. Die Eltern erfahren nur, ausschließlich, was die Kinder den Eltern erzählen wollen. Tja, und wenn sie Angst haben vor Handyverbot, erzählen sie einfach nichts. Ganz einfach. Und wenn sie es weggenommen bekommen, dann haben sie ja zu Recht Angst gehabt vor Handyverbot und kommen nie wieder. Das heißt, durch diese Wegnahme des Handys...
Fühlt sich auch an wie eine Strafe, ne?
Ja, es fühlt sich an wie eine Strafe.
Ja.
Genau. Und es fühlt sich auch an, als ob die Kinder für etwas bestraft werden, was lustigerweise die Erwachsenen ermöglicht haben. Mhm. Ich sag dann auch, liebe Eltern, wenn ihr jemand bestrafen wollt, dann überlegt doch bitte mal, wer hat euren Kindern denn ein Smartphone gegeben, mit dem man sowas sehen kann oder oft unabsichtlich auch sieht? Oder wer hat euren Kindern erlaubt, YouTube oder WhatsApp zu nutzen, obwohl sie lange, lange, lange noch nicht das mindeste Mindestalter erreicht haben? Das heißt, eigentlich müssten die Eltern sich selber bestrafen, wenn sowas passiert oder zumindest die Verantwortung übernehmen. Und Kinder denken aber oft, sie seien schuld. Und ich versuche alles dafür zu geben, dass Kinder ohne Angst beginnen, mit ihren Eltern zu sprechen. Mhm. Und das Lustige ist, die Kinder wissen dann, dass ich das den Eltern sagen werde beim Elternabend, was dann dazu führt, dass manche Kinder ihre Eltern regelrecht in den Elternabend zerren. Oder, wenn wir einen Online-Elternabend machen, ihnen wirklich das Laptop oder das Tablet auf den Schoß legen und sagen, Mama, das musst du dir anschauen. Und und wir glauben, dass es sehr sinnvoll ist, auch quasi in Begleitung der Eltern oder in Begleitung der Kinder jeweils nochmal den Eltern zu sagen, hört mal zu, liebe Eltern. Und das ist eine Wahrheit, die jeder Jugendliche weiß, die Kinder erahnen und die Erwachsenen verdrängen. Jedes Kind mit Smartphone sieht eher früher als später extreme Gewalt. Und jedes Kind mit Smartphone, ohne Ausnahme, ja, auch ihr Kind, sieht Hardcore-Pornografie.
Mhm.
Alle. Und das ist unumgänglich. Jedes Kind. Und ich bitte, und da ist es immer ganz lustig, weil viele Eltern natürlich sagen, ja, sowas gibt's aber mein Kind doch nicht. Natürlich, natürlich. Und da gibt's von der Ofcom in England, gab's vor 2 Jahren eine Untersuchung.
Die Briten sind da ein bisschen weiter vor uns,
die
ne,
sind
was
weit,
das angeht.
Weit vor uns, weil sie sind auch schlimmer betroffen, muss man sagen. Dort geht's noch früher los, noch intensiver, genau wie die US-Amerikaner. Das heißt, zu Recht sind sie noch mehr auf den Barrikaden wie wir. Und es gab auch dort die Elternbewegung Smartphone Free Childhood als erstes. Und dort spricht man jetzt auch zum Beispiel davon, Social Media zu sperren für sogar 16- bis 18-Jährige nachts. Das heißt, man ist dort in der Diskussion viel, viel weiter als bei uns. Und auch Social Media soll erst ab 16 erlaubt werden. Das heißt, man weiß dort einfach schon mehr. Das muss man auch sagen. Es ist auch ein Erkenntnisprozess. Und ich denke mir, wir müssen unseren Kindern die Angst nehmen. Und das können wir nur...
Darüber zu sprechen.
Richtig, genau. Mhm. Und deshalb finde ich... empfehle ich allen Eltern den Zaubersatz, so nenne ich den, der heißt, liebe Tochter, lieber Sohn, hör mal zu, ich habe dir ein Smartphone gegeben oder ich werde dir eins geben und du sollst eine Sache von vornherein wissen, du kannst immer mit allem aus dem Internet zu mir kommen, ich werde dir wegen Inhalten im Internet das Smartphone nie wegnehmen. Dieser Satz ermöglicht es Kindern, wenn man ihnen so sagt, dass es die Kinder glauben, dann ermöglicht man den Kindern überhaupt die Wahl, zu den Eltern zu gehen, zu bedenken. Und da hat man die Chance, dass man überhaupt irgendwas erfährt, bevor man es dann später aus dem Mund eines Polizisten oder einer Schulleitung erfährt. Wir müssen erkennen, dass wir diesen Satz unseren Kindern sagen müssen. Und wenn wir das nicht wollen, dann sind wir selbst noch nicht bereit dazu, unseren Kindern ein Smartphone zu überantworten.
Mhm.
Wenn man also merkt, diesen Satz kann ich erst einem 14-Jährigen sagen, mit gutem Gewissen, dann sollte ich meinem Kind auch erst mit 14 ein Smartphone überantworten.
Mhm.
Das ist tatsächlich ein bisschen auch die Gretchenfrage, die mir ja auch jeden Abend gestellt wird. Ab wann soll denn jetzt nun ein Smartphone sein? Dann ist meine Antwort, ab wann wollen Sie Ihrem Kind ein Gerät geben, mit dem es unweigerlich eher früher als später Hardcore-Pornografie und extremste Gewalt sehen muss.
Mhm.
Und zwar nicht mit Absicht. Das kommt noch dazu. Das ist das, was viele Eltern nicht verstehen, weil sie selbst sehen solche Sachen, wenn überhaupt nur nach Aufforderung. Die Kinder nicht. Was hinterm Busch passiert, im Schulhof oder sogar im Schulbus, wo dann die Größeren, die Kleineren ein bisschen schocken. Tja, das können wir als Eltern nicht verhindern. Und das heißt, Das ist ein Zeichen der Zeit, nachdem wir uns 20 Jahre nicht wirklich darum gekümmert haben. Wir können es nicht mal verhindern eigentlich sogar, wenn wir unseren Kindern gar keine Smartphones geben. Die werden trotzdem auf den Smartphones ihre Mitschüler was mitkriegen. Die sind ja nicht doof. Aber die Chance, dass es sie wirklich so derart schockiert, dass sie nachher auch apathisch werden oder traurig oder das Urvertrauen verlieren oder die jeden Gemeinsinn oder jedes Interesse oder die Lehrkräfte wissen alle, dass was nicht stimmt. Die Lehrkräfte wissen, dass unsere Kinder merkwürdig traurig sind, viel zu müde, apathisch, eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die jeder Beschreibung spottet. Und dass sich das sehr stark auch natürlich unterscheidet von Kind zu Kind. Also es gibt auch Kinder, die haben eine in Anführungszeichen noch normale Kindheit. Aber es gibt leider auch viele Kinder, deren Eltern einfach ihre Medienerziehungspflicht nicht wahrnehmen. Die nehmen sie nicht wahr.
Ich muss die ganze Zeit ich komme ja so ein bisschen aus einem Trauma-Background. Und wir gehen mittlerweile davon aus, dass gar nicht ein Ereignis an sich ein Trauma auslösen muss, sondern dass es sehr damit zusammenhängt, wie wir danach gehalten sind.
Ja.
Also ob wir danach einen Landeplatz haben, ob wir jemanden haben, wie Sie gesagt haben, der uns in den Arm nimmt, der uns beruhigt, mit dem wir darüber sprechen können, über das Erlebte. Und in dieser, ich glaube, wie Sie sie nennen, Vermeidungsspirale, also wenn die Kinder eben sich nicht trauen, zu den Eltern zu gehen, werden sie ja quasi doppelt traumatisiert.
Richtig,
also ist das, was sie sehen.
Sie sind nicht nur belastet, sondern alleine.
Genau, also sie sind nicht nur belastet durch das, was sie sehen, was ihr Gehirn, ihr Verstand, ihr Intellekt überhaupt nicht einordnen kann. Es ist einfach blutrünstig, gewaltvoll, sexuell gewaltvoll, missbräuchlich. Und dann müssen sie damit alleine klarkommen, weil sie sich nicht trauen aus Angst vor Strafe, vielleicht auch aus Scham, könnte ich mir vorstellen, spielt sicherlich auch eine Rolle.
Ja.
Und dann müssen sie damit alleine sein und dann ist es natürlich, also ja, sind wir voll beim Trauma auch.
Ja, ich erlebe oft, dass Schüler während des Workshops merken, dass sie gar nicht die Einzigen sind, denen das passiert ist.
Krass.
Da wird ja auch unter den Kindern oft geschwiegen. Ja, man muss das gar nicht erzählen, weil man sich unter Umständen schämt. Und wenn dann die Kinder merken, das ist den anderen ja auch passiert, dann fangen manche Kinder an, so viel zu erzählen, dass ich sehr oft, bei uns ist immer so, wir haben immer eine Doppelstunde Digitaltraining und dann ist eigentlich Pause. Und danach kommt die nächste Doppelstunde und die Pause ist typischerweise 15 oder 20 Minuten. Und ich mache den Kindern immer das Angebot, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch kommen und quasi im kleinen Kreis Fragen stellen während der Pause. Und es passiert regelmäßig, dass ich 30, 40 Kinder um mich habe, die gesamte Pause, die so lange bleiben, bis der nächste komplette Kurs schon da ist. Alle sitzen auf ihren Stühlen und sie haben immer noch Fragen und wollen immer noch erzählen, weil
der
Korken aus der Flasche ist. Weil es ist wirklich, es sprudelt und sprudelt und ich habe das gesehen und ich habe das gesehen und kennen Sie das und kennen Sie das? Und ich werde überflutet mit neuen Infos. Das Irre ist, also ich schaue mir alles an, was Kinder mir erzählen, weil ich wissen will, was dahinter steckt. Ich habe dann an manchen Tagen richtig viel zu tun. Es ist oft aber auch sehr, sehr frustrierend und ich brauche auch als Erwachsener inzwischen, das muss man auch sagen, ich brauche Hilfe.
Glaube ich Ihnen.
Ich brauche Hilfe, die habe ich zum Glück seit 2 Jahren, weil ich sonst teilweise nicht ertragen konnte mehr, was Kinder mir erzählen. Und da hatte ich mal so ein Schlüsselereignis, oder wo mir ein Mädchen erzählt hat, eine so derart schlimme Geschichte, dass ich zwischen den Schülerworkshops und der Lehrerfortbildung einfach hemmungslos geheult habe im Lehrerzimmer. Und ich wollte das, es ist nicht professionell, ich wollte das irgendwie gar nicht, dass das irgendjemand mitkriegt. Aber das war so grausam, dass ich es nicht verkraftet habe. Und dann war es endgültig soweit, dass auch meine Frau hat mir das natürlich schon nahegelegt, hat gesagt, hör zu, ich will einen fröhlichen Mann behalten. Und seitdem habe ich zum Glück einen sehr, sehr erfahrenen Supervisor. Und ich habe wirklich eine Schublade. Bei den ganz schlimmen Sachen weiß ich schon, das kommt jetzt gleich, dann steckt es da rein und habe dann jemand, der mir hilft, das später einzuordnen. Und er sagt auch, sie können sie nicht alle retten. Ich muss dann irgendwann die Klasse verlassen. Auch wenn ich Kinder habe, die mich an der Hand nehmen und nicht mehr loslassen wollen. Mhm. Das ist für mich ganz schwierig, weil ich darf ja sowieso als externe Referenz sowieso niemand berühren. Ja, ich bin ein Mann in einer Grundschule. Das heißt, ich habe immer Lehrkräfte bei mir, aber manchmal kann ich es nicht verhindern, dass Kinder mich berühren und sie wollen den Körperkontakt, weil sie zum ersten Mal jemand haben, der ihnen zuhört, der weiß, was da anscheinend passiert und der gleichzeitig sie nicht bestrafen wird. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz, ganz irre Situation. Ich werde natürlich, wenn Kinder mir ganz, ganz schlimme Sachen erzählen, dann wollen sie im Vorfeld natürlich, dass keiner sonst dabei ist. Das kann ich ihnen nicht versprechen. Also ich sage den Kindern immer, hör zu, das darf ich nicht. Es muss immer jemand im Raum sein. Mhm. Aber die Lehrkraft da hinten, die hört nicht jedes Wort, was wir sagen, aber sie sieht uns. Und dann fangen manchmal Kinder an, Sachen zu erzählen, die sind natürlich auch, gerade wenn es so in die Ecke quasi Missbrauch geht oder auch das, was in Fachkreisen Sexploitation heißt, also quasi Erpressung mit Nacktbildern, dann kann es sehr gut mal sein, und das ist mir das letzte Mal jetzt vor etwa 4 Wochen passiert, dass ein Kind Sachen erzählt, die so schlimm sind, dass natürlich das schöne, dieses Wort der Kindswohlgefährdung dann im Raum steht, und dann muss ich natürlich bleiben. Ich muss sofort, ich übergebe solche Fälle dann immer der Schulleitung. In dem Fall bin ich dann auch geblieben, bis die Eltern in der Schule waren, und ich bin erst gegangen 4 Stunden später, als dann der Termin bei der Polizei schon quasi ausgemacht war. Mhm. Aber das Schwierigste ist natürlich, die Kinder dazu erstmal zu bringen, dass der nächste Schritt jetzt ist. Also erstmal bedanke ich mich bei den Kindern und sage, super toll, dass du dich getraut hast, mir es zu erzählen. Und hör zu, jetzt habe ich einen Tipp für dich, und da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein und sagen, hör zu, ich habe jetzt eine Idee, was wir jetzt machen können. Weil entweder du kannst das alles löschen und versuchen, dass da nichts mehr passiert, dann ist es aber immer noch da. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, nämlich du und ich, wir gehen jetzt zusammen zur Schulleitung. Und wenn ich Schulleitung sage, erschrecken die Kinder zu Tode und wollen das genau nicht. Deshalb muss ich den Kindern mit Engelszungen erklären, dass da überhaupt nichts Schlimmes ist, dass das Kind nichts Schlimmes gemacht hat, aber dass es sogar was Tolles ist und dass die Schulleitung sich wahrscheinlich bei ihr bedanken wird. Und die meisten Schulleitungen, die tun das natürlich auch, weil sie alle froh sind, dass solche Sachen nicht weiter unter den Teppich gekehrt werden. Und auch die Eltern nach ersten Schock sind in der Regel natürlich unglaublich erleichtert, dass sie es wissen. Und natürlich sind sie konsterniert, und dann müssen sie zur Polizei. Und da ist auch dann auf Elternseite oft natürlich ein bisschen Scham dabei, weil das bedeutet ja auch, man hat eben das Kind nicht nah genug begleitet. Aber es ist besser, jetzt sozusagen reinen Tisch zu machen und auch mit den Jugendbeamten dann völlig offen zu reden, weil nichts anderes hilft dem Kind. Und das muss ja immer das Wichtigste sein. Und die Kinder, die eine solche Last von der Schulter kriegen, sind sofort unglaublich glücklich. Ja. Ja, das muss man auch wirklich sagen. Die freuen sich, dass sie endlich diese Last von ihren Schultern haben.
Ah, es nimmt mich sehr mit auch, was Sie sagen und erzählen, weil die Dynamiken von Missbrauch sind immer die gleichen. Ja. Ob bei sexualisierter Gewalt oder bei emotionalem Missbrauch oder bei digitalem Missbrauch, was es ja letztendlich ist. Und jetzt haben wir über das ganze Thema Pädophilie, was ja auch, also dieses Grooming, was ja auch stattfindet im Internet. Mhm. Besonders, das hat mich auch total geschockt, auf so Spielplattformen, die auf den ersten Eindruck total harmlos wirken und scheinbar nur für Kinder sind, dass da auch tatsächlich Kinder getargetet werden und eingesaugt werden, in Dialoge verstrickt werden.
Und das im industriellen Maßstab.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Ich meine, wenn man von außen hinschaut an die ganze Problematik, findet sicher Missbrauch am häufigsten im Analogen statt. Nach wie vor teilweise im Familienkreis, teilweise im erweiterten Bekanntenkreis. Aber digital steigt es. Mhm. Und gerade heute, glaube ich, heute oder gestern kam wieder ein neuer Lagebericht raus, sexueller Missbrauch im Internet nimmt zu, vor allem bei jüngeren Kindern und vor allem online am stärksten. Und innerhalb der einzelnen Plattformen, von dem, was man so weiß, ist Snapchat die Plattform, wo quasi Cybergrooming am häufigsten stattfindet. Dann kommt Instagram und dann an dritter Stelle schon die diversen harmlos aussehenden Handyspiele. Das Irre ist, dass dort aber die Jüngeren sind. Weil die Kinder fangen eher an zu spielen, als dass sie auf Snapchat sind oder Instagram. Das bedeutet, hier finde ich es besonders tragisch und das klassische Beispiel zurzeit und gleichzeitig das Erschütterndste ist ein Spiel namens Roblox. Ja, das viele
Roblox.
Eltern. Roblox, genau. Das ist ein Spiel, was viele Eltern, sagen wir so, von dem viele Eltern nur wissen, dass da so kleine bunte Männchen durch bunte Landschaften laufen. Mehr wissen viele Eltern nicht. Und die Wahrheit ist, es ist gar nicht ein Spiel, sondern es sind mehrere Millionen Spiele in einem. Das heißt, es ist eigentlich ein Spieleuniversum. Und man kann unendlich viele Spiele dort spielen. Manche sind ab 3, manche sind ab 6, aber auch manche sind, wenn man sieht, da wird geschossen, da gibt's Horrorfiguren, die wären am ehesten noch ab 16, würde ich mal sagen. Aber 18 ist nicht ganz wegen des fehlenden Realismus. Aber ab 16 sind durchaus. Und das Irre ist, dieses Spiel ist eins, ich würde sagen, zusammen mit dem anderen sehr bekannten Spiel Brawl Stars. Und dann gibt es noch weitere, wie zum Beispiel Minecraft und Clash Royale. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Mhm. Ist Roblox eins in den Top 3 Spielen, meist gespielten Spielen an deutschen Grundschulen. Die USK, die wir in Deutschland haben, das Gremium, das so ein bisschen Altersempfehlungen ausgibt, da könnte man zwar auch nochmal drüber reden, aber die, selbst die haben es letztes Jahr für als ab 16 eingestuft. Ich kenne aber niemanden, der 16 ist und dieses Spiel spielt.
Mhm.
Das spielen quasi de facto fast ausschließlich, würde ich mal sagen, ist die Hauptzielgruppe in der Realität, sind es 7- bis 10-jährige Kinder. Und das ist ganz irre. Also dieser Spielhersteller, da gab es auch ein Interview mit dem Chef von Roblox aus dem letzten Jahr. Das sieht sich an wie ein Zugunfall in Zeitlupe. Der weiß, was da los ist, und es ist ihnen einfach egal.
Mhm.
Es ist ihnen egal, solange die Rendite stimmt oder solange die Zuwächse stimmen, solange die Umsätze stimmen. Das halte ich für zynisch. In den USA ist das Spiel teilweise ab 5. Es ist unfassbar. Und natürlich, wie soll man sagen, nutzen Pädokriminelle hier ganz klar aus, dass die Eltern sofort ab Sekunde 1, wenn das Kind auf Roblox klickt, den Überblick verlieren.
Mhm.
Das ist auch, man könnte sagen, vielleicht auch deshalb so gemacht. Ja, und wenn ich mit Kindern rede generell, das ist ganz spannend, wenn ich zum Beispiel, also die meisten Kinder wollen ein Smartphone, um damit zu spielen. Das ist der Hauptgrund, warum Kinder ein Smartphone wollen. Sie wollen nicht die Eltern anrufen. Das ist etwas, was die Eltern sich vorstellen wollen. Aber de facto ist es ein Computer und auf dem Computer laufen Gratisspiele und die Gratisspiele sind toll und cool und haben tolle Grafik und tollen Sound und machen Riesenspaß.
Unser Gehirn liebt es.
Ja, es ist digitaler Zucker und die Kinder stehen total drauf und holen sich das natürlich so früh sie können und das läuft ja auch schon auf den Tablets. Das heißt, hier geht's gleich richtig zur Sache und man kann es gemeinsam spielen. Das ist auch was wir als Kinder nicht hatten. Heute kann jeder Fünfjährige mit seinem Cousin in Wanne-Eickel oder in Singapur ein Handyspiel spielen. Und diese Gemeinsamkeit macht es viel aufregender, viel akzeptierter und natürlich macht es einfach viel mehr Spaß.
Mhm.
Die Wahrheit ist, viele sehr bekannte Handyspiele sind inzwischen, die haben auch hunderte Millionen Nutzer, sind in Wirklichkeit soziale Netzwerke von Kindern, bei denen auch gespielt wird. Aber die Kinder treffen sich da teilweise jeden Nachmittag und erkunden zusammen auch neue Welten, was eigentlich schön wäre, gäbe es da nicht auch die sogenannten ekligen Menschen. Ich nenne die nur so in den Grundschulen.
Mhm.
Und und dann ist es tatsächlich auch da so, wenn ich dann frage zum Beispiel, wer von euch spielt denn gerne Roblox? Also typischerweise haben die Hälfte der Kinder in den vierten Klassen bereits ein Smartphone und von denen spielt die Hälfte Roblox. Das ist ein Viertel der Schüler. Wenn ich zwei typische Klassen habe, sind es vielleicht 10 oder 15 Kinder. Und dann frage ich, pass mal auf, egal in welchem Spiel jetzt, wer von euch hat im Chat schon mal folgende Fragen gestellt bekommen? Und wir fangen einfach und harmlos an. Die erste Frage ist, wie alt bist du wirklich? Meldet sich die Hälfte der Kinder.
Schrecklich.
Die Hälfte der Kinder. Und dann muss man dazu sagen, das ist ja auch eine Frage, die könnte ein anderes Kind stellen. Kann ja sein.
Schrecklich.
Nur wer den Hintergrund kennt und dieses ganze komplexe Thema Cyber-Grooming und Pädokriminelle schon mal irgendwie berührt hat, der kriegt jetzt schon Gänsehaut.
Ja.
Der kriegt jetzt schon Gänsehaut. Und dann frage ich die nächste Frage. Wie schaut's aus? Wer ist schon mal gefragt worden, wo wohnst du? Meldet sich ein Viertel der Schüler, die Online-Spiele spielen. Wo wohnst du? Und zwei der Kinder schauen dann ganz unsicher herum, weil sie nicht wissen wollen, ob sie sich jetzt melden sollen, weil dann könnte nämlich rauskommen, dass sie auch geschrieben haben, wo sie wohnen.
Mhm.
Das heißt, ich merke sofort bei zwei, drei Kindern, vielleicht auch mal nur eins, da entsteht jetzt Unruhe, weil sie genau wissen, das kriegen sie jetzt nicht mehr in, den Korken kriegen sie nicht mehr in die Flasche. Irgendjemand weiß, wo sie wohnen. Das ist schlimm und unangenehm. Dann frage ich, wie schaut's dann aus? Wer ist schon mal gefragt worden? Bist du gerade allein zu Hause? Und das ist eine Frage, da kräuseln sich bei mir schon sozusagen die Zehennägel, weil jeder, der weiß, der ein bisschen mit der Thematik schon zu tun hat, weiß, dass Pädokriminelle systematisch versuchen, Kinder zu isolieren erstmal.
Ja, genau.
Das heißt, dass sie eben genau wissen wollen, sind da noch Eltern vielleicht, die irgendwie jetzt mitkriegen könnten, dass ich gleich Straftaten begehe und deshalb vorsichtig sind. Und dann melden sich immer noch welche, ja. Und dann sage ich, wie schaut's aus? Wer hat schon mal die Frage gestellt bekommen? Wollen wir zwei, du und ich, mal das Spiel verlassen und zusammen auf WhatsApp oder Snapchat oder Telegram oder Discord weiterreden? Ich habe noch im letzten 6 Monaten vielleicht keine einzige Grundschule gehabt, wo sich kein Kind gemeldet hat.
Grundschule.
In der Grundschule.
Wahnsinn.
Und natürlich. Mit den Kindern, die diese Frage gestellt worden, denen diese Frage gestellt worden ist, spreche ich dann nochmal in der kleinen Runde und will rausfinden, ist es aktuell oder nicht. Wenn es aktuell ist, übergebe ich das natürlich der Schulleitung, weil ich muss dann davon ausgehen, weil das ist eine Frage, die stellt kein anderes Kind.
Nee.
Ich muss dann davon ausgehen, dass dieses Kind direkten Kontakt hatte mit einem pädokriminellen Menschen und oder einem KI-Bot, der eingesetzt worden ist von einem pädokriminellen Menschen, was genau gleich ist. Weil zurzeit erleben wir leider, dass KI genutzt wird für Grooming.
Mhm.
Und das ermöglicht einzelnen Tätern quasi plötzlich eine viel...
Massenrekrutierung.
Eine Massenrekrutierung, genau, wenn man so will, von Kindern. Das heißt, durch KI, in diesem Fall negativ eingesetzt, wird leider für unsere Kinder die Spielewelt wesentlich gefährlicher. Weil die müssen nicht mehr selbst spielen, diese Kinderspiele, sondern können jetzt Bots das spielen lassen. Und erst wenn das Kind dann anfängt, Fotos zu schicken, zum Beispiel, das ist ja das erklärte Ziel, dass man irgendwann das Kind dann überredet, hey, und dann kommt ein Affen-Smiley und bitte, und ich schäme mich so, aber ich würde dich gerne fragen, wie schaust denn du wirklich aus? Hast du nicht ein Bild? Oh, ich erkenne dich kaum. Hast du noch eins, wo du vielleicht nicht so viel anhast? Und sobald das Kind ein Foto schickt, wo es ein bisschen zu viel nicht anhat oder ein bisschen zu wenig anhat, kommt sofort die Erpressung.
Mhm.
Sofort. Und das müssen wir uns auch klar sein. Die Kinder werden sofort aufs Härteste erpresst. Und ich muss sagen, den meisten Eltern ist nicht klar, das Gefährlichste an einem Smartphone mit Abstand ist die Kamera. Die Kamera. Weil Kinder machen gerne Schmarrn. Wir haben auch Schmarrn gemacht, aber wir hatten keine Kameras. Das heißt, Kameras sind unglaublich gefährlich, wenn man sich vorstellt, dass unter Umständen fremde Menschen quasi unter dem Vorwand des freundschaftlichen Verbundenseins ein Kind auffordern, doch mal ein Foto von sich zu machen. Abgesehen davon gibt es heute auch Undress-Apps oder Nudifying-Apps oder Deep-Nude-Apps, die sind zwar inzwischen von der EU verboten worden, aber das Verbot tritt erst im Dezember 2026 in Kraft.
Mhm.
Das heißt, wir haben noch 4 Monate, ungefähr jetzt gerade, die diese Apps quasi nicht strafbar sind und auch noch verteilt werden. Es gibt auch Webseiten, die das machen. Jedes Bild von jedem Menschen ist per Knopfdruck quasi nacktifizierbar. Und es funktioniert leider auch bei Kindern. Das bedeutet, hier passieren unglaubliche Dinge und das erinnert mich so, jetzt haben wir Ferienanfang gerade und schon wieder tauchen Bilder auf von Kindern im Bikini oder in Badehose.
Postet sie bitte
stolz.
Nicht auf
natürlich,
Instagram.
Natürlich, also an der Stelle nochmal bitte Shoutout, nicht posten. Also wirklich, das ist das ganz Wichtigste. Und da kann man auch, da gibt's auch, wer will, kann auf Social Media mal einem gewissen Cyberkriminologen Professor Rüdiger folgen. Der ist da ein großer Experte. Und der wichtigste Tipp, und bitte, liebe Eltern, glaubt der Polizei, nicht posten. Kinderbilder haben im Internet nichts, wirklich nichts.
Ich warte ja darauf, die ersten Prozesse, wann jetzt quasi die nächste Generation kommt, die anfängt, die eigenen Eltern zu verklagen, weil sie seit 20 Jahren, gab es das nicht sogar schon?
Das weiß ich gar nicht.
Dass es Fälle gegeben hat von Erwachsenen, die dann die Eltern verklagt haben, weil sie sie bei Facebook quasi von kleinst auf in die Öffentlichkeit gezerrt haben?
Das habe ich in Deutschland noch nicht gehört.
Das klingt nach Amerika.
So. In den USA kann man sich irgendwie alles Mögliche vorstellen. Ja. Aber es ist auch einfach aus mehrerlei Hinsicht nicht schlau, selbst wenn man den ganzen pädokriminellen Kontext weglässt. Wir sollten unseren Kindern unbedingt die Chance geben, eine eigene digitale Identität zu entwickeln. Und was uns peinlich ist, oder unseren Kindern in ein paar Jahren, wissen wir ja jetzt noch nicht.
Genau.
Es gibt auch gesellschaftliche Normen, die sich verändern. Ich rate zur allerhöchsten Vorsicht und sag, und die typische Elternrückfrage als nächstes ist dann, ja, aber was ist mit WhatsApp? Also quasi in der Familiengruppe auf WhatsApp. Nun denn, dann muss ich ja Folgendes wissen. Ich muss dem Meta-Konzern.
Der meint es nur gut mit uns.
Der Meta-Konzern, der Konzern, der quasi alle Versprechen in Sachen Datenschutz bis jetzt gebrochen hat, die es nur gibt, und der gleichzeitig in den USA inzwischen rechtskräftig überführt worden ist, dass er ein mit Absicht kinderschädliches Produkt auf dem Markt hat, das Kinder süchtig macht. Das ist erwiesen. Die Meta-Mitarbeiter reden selbst intern darüber, dass sie Drogendealer sind. Sie reden selbst intern darüber, es gibt quasi Erkenntnisse ihrer eigenen Datenbanken, dass ein Kind, das schon früher auf Instagram landet, zum Beispiel einen höheren Lifetime-Value hat, als ein junger Mensch, der erst Jugendlicher kommt, weil das Kind, das früher anfängt mit Instagram zum Beispiel, mit 16, 17 mehr auf Instagram ist, wie ein Jugendlicher, der mit 13, 14 erst anfängt. Das heißt, für Meta ist es ein von wirtschaftlichem Interesse, die Kinder möglichst früh zu bekommen. Und das wissen die intern. Und diesem Konzern würde ich nicht die Fotos meiner Kinder überantworten. Ich würde, wenn überhaupt, gibt es da einen Mitbewerber namens Signal. Das ist ein Messenger ohne eingebaute KI und ohne eingebaute Social Media Funktion und ohne eingebautes YouTube. Da kann ich dann sozusagen in der Familiengruppe drüber reden.
Haben Sie WhatsApp noch auf dem Handy?
Ich hab's noch, aber ich benutze für alle privaten Informationen nicht WhatsApp. Mhm. Also ich bemühe mich auch in meinem sozialen Umfeld alle zu bereden, weg von WhatsApp. Meine Familie, wir sind schon vor 6 Jahren, glaube ich, umgestiegen auf Signal.
Mhm.
Ich kann nicht verzichten auf WhatsApp alleine, weil ich mit Kindern auch darüber reden muss, wie man WhatsApp einstellen muss, so dass es für Kinder nicht hanebüchen gefährlich ist, weil das ist auch sowas. Die meisten Eltern geben ihren Kindern sofort nach der Übergabe von Smartphones, kriegen sie auch WhatsApp. Das wiederum bedeutet, WhatsApp ist die leider in der Fläche schlecht eingestellteste App für Kinder. Man muss in die Datenschutzeinstellungen gehen und quasi alles verändern.
Mhm.
Und überall, wo alle und jeder steht, zurücksetzen auf
niemand, meine
Kontakte oder niemand.
Niemand, ja.
Genau. Und das ist eine kleine Hausaufgabe, die bleibt bei den Eltern. Da gibt es in Deutschland zumindest eine Website, die heißt medien-kindersicher.de.
Packen wir in die Shownotes.
Genau, das wäre super. Da gibt's das ist meines Dafürhaltens die beste deutsche Website zum technischen Jugendschutz. Da kann man für jede Social Media App, die ihr Kind nutzt, eines Tages alle Datenschutzeinstellungen miteinander Klick für Klick zusammen durchgehen. Und das sollte man mit seinen Kindern zusammen machen, damit die Kinder auch wissen, was hier auf dem Spiel steht. Die Kinder wollen das übrigens auch. Und die Kinder wollen auch, dass die Eltern sich darum kümmern.
Mhm.
Dass die Kinder gemeinsam mit den Eltern das machen können.
Mhm.
An der Stelle auch ein kleiner Shoutout. Liebe Eltern, ihr braucht eine Jugendschutz-PIN für Netflix. Auf dem Fernseher.
Mhm.
Zurzeit schauen die Kinder alle Stranger Things.
Hey, da bin Stranger ich ausgestiegen Things. Bei ganz der zweiten genau. Staffel, weil ganz mir das zu genau. krass wurde.
Richtig, und es wird nach hinten raus immer noch krasser.
Ja.
Ich habe Kinder in den Grundschulen, die haben alle Staffeln von Stranger Things gesehen. Und das passiert ebenfalls nur, wenn Eltern sich nicht quasi darum kümmern, dass es im Haushalt quasi Medien gibt, die nicht für Kinder geeignet sind, die man Kindern nicht zugänglich machen sollte. Natürlich kann ich damit nicht verhindern, dass das Kind beim Freund dann doch Stranger Things schaut, aber ich muss es ja wirklich nicht einladen dazu, weil Gelegenheit macht Diebe.
So ist es, so ist es. Herr Wolf, ich würde zum Ende gerne noch zwei Themen, also erstmal würde ich mir so wünschen, dass wir so einen ermutigenden Ausstieg finden, also was Eltern tun können und was wir brauchen. Vorher aber noch die Frage, weil die finde ich auch wichtig.
Ja.
Was sind die Red Flags, die ich bei meinen Kindern beobachte? Sie haben schon mal hier und da in einem Nebensatz gesagt, die sind tagsüber total müde, die wirken depressiv, die sind traurig. Also was sind so Warnsignale im Verhalten des Kindes, egal in welchem Alter, wo bei mir die, also gerade jetzt nach unserem Gespräch, die Alarmsirenen schrillen dürfen?
Also Müdigkeit, plötzliche Schweigsamkeit, also quasi, wenn mein Kind, das eigentlich normalerweise sehr viel erzählt, plötzlich nichts mehr erzählt, aus Angst, sich zu verplappern. Wenn ein Kind plötzlich, irgendwas stimmt nicht, aber man weiß nicht was. Wie geht's dir? Gut. Klammer auf, hör auf zu fragen, Klammer zu.
Also sehr einsilbig.
Richtig, Antworten. Sehr, sehr einsilbig. Und natürlich, wenn das Kind nach Hause kommt, sofort im Zimmer verschwindet die Tür zu. Das sind so Signale, die können auch andere Gründe haben. Das ist das Komplexe. Aber ich würde immer auch nachfragen, hey, wie geht's dir eigentlich so im Internet? Was habt ihr heute so gemacht? Was ist cool im Klassenchat? Was ist lustig im Klassenchat? Ich würde versuchen, eine Art digitale Tuchfühlung zu behalten. Natürlich wird mein Kind eines Tages in der Pubertät mir nichts mehr erzählen wollen aus seinem Leben. Das ist völlig normal. Die Kinder kapseln sich dann so ein bisschen ab. Aber die ganze Zeit vorher, und das ist bei den meisten Kindern ja dann doch noch 2-3 Jahre, die muss ich nutzen, um ein digitales Fundament des Vertrauens zu bauen. Mhm. Weil, ich sag's nochmal, das Wichtigste, was Eltern haben, ist das Vertrauen ihrer Kinder in sie. Und das haben Eltern nicht automatisch, sondern das muss man sich verdienen. Und ich glaube, wenn wir nach diesen Symptomen suchen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Wir sollten uns bewusst sein, vorher schon präventiv, was passieren kann. Deshalb finde ich, sollten vor allem Eltern, die sich überlegen, ihrem Kind ein Smartphone zu geben, vorher schlau machen. Vorher nicht. Und bitte glaubt nicht, ihr könnt einem Kind ein Smartphone geben und dann unterwegs alle Probleme lösen, die dann vielleicht auftauchen. Das geht immer schief. Immer. Da gibt's keine Ausnahme. Es geht immer schief. Und bitte, bitte, dieses schöne, ich vertraue doch meinem Kind, mein Kind vertraut mir. Das ist ein, wie soll man sagen, ein Satz, der wird bei Smartphones immer, wie soll man sagen, zerstört werden. Das gibt es nicht. Kein Kind der Welt kann seiner Neugier jahrelang widerstehen. Kein Kind der Welt sieht, wie gesagt, nichts Schlimmes. Das gibt's nicht. Deshalb müssen wir darauf gefasst sein. Und ich glaube, einen Großteil können wir präventiv nämlich lösen. Da gibt's auch eine Website, die heißt mediennutzungsvertrag.de. Die empfehle ich dringendst als Vorbereitung. Und ich finde, dass Eltern, Mama und Papa sollten sich unbedingt gemeinsam einen Abend frei nehmen und da hinsetzen. Dann geht in die Smartphone-Abteilung und lasst euch einfach mal ein paar Regeln vorschlagen. Da werdet ihr entdecken, Mama und Papa haben gar nicht in allen Fällen dieselbe Meinung. Das heißt, ihr könnt jetzt noch vorab miteinander diskutieren, wie ihr das regeln wollt. Und dann muss euer Kind das nämlich später nicht rausfinden und dann zu dem gehen, der mehr erlaubt. Und dann streitet ihr später. Das ist super toll, wenn ihr es vorher besprecht. Und dann habt ihr am Schluss eine Art Regelwerk. Mhm. Und es sind ein paar Seiten. Und dann nehmt ihr euch bitte den ganzen Abend frei. Es lohnt sich. Das müsst ihr nur einmal machen. Und dann holt ihr am Wochenende drauf euer Kind dazu und erklärt eurem Kind jede einzelne Regel. Und bei manchen wird euer Kind sagen, Mama, das ist doch für Dreijährige, das weiß doch jeder. Und dann, ja, dann freut euch, aber seid trotzdem froh, dass ihr darüber gesprochen habt, weil diese Regeln stehen nicht umsonst da. Und zweitens, und dann werdet ihr vielleicht auch merken, dass euer Kind manchmal sagt und überlegt und sagt, okay, da habe ich noch nie dran gedacht, aber wenn das passiert, okay, gut, dann haben wir es jetzt besprochen, dann weiß ich, was ich jetzt tun muss. Und da könnt ihr euch freuen, weil das wäre schiefgegangen.
Mhm.
Und jetzt habt ihr am Schluss einen Vertrag, den könnt ihr auch, wenn euch das zu juristisch ist, dann könnt ihr das Wort durchstreichen und Handyregeln drüber schreiben und das unterschreiben alle feierlich und ihr wisst, worum es geht. Und das Schöne ist, die Kinder wissen jetzt, dass meine Eltern sich Zeit nehmen und wirklich bis ins Detail wissen wollen, was ich im Internet machen werde. Das heißt, sie sind offensichtlich kompetent und interessiert. Und wenn ich ein Problem habe, dann wird es wahrscheinlich eine dieser Fragen berühren. Und ich weiß, ich habe darüber mit meinen Eltern schon mal gesprochen und es fällt mir viel leichter, jetzt zu meinen Eltern zu gehen.
Ich kann mich ja niemanden wenden.
Richtig, genau. Und deshalb, ich sag's mal so, ich möchte riesengroß Werbung machen für diese Seite. Shoutout vielleicht an ClickSafe, ihr müsst es mal wieder aktualisieren. Aber es ist trotzdem die beste Website als Vorbereitung, denke ich. Und ich sag's mal so, jede Minute auf mediennutzungsvertrag.de spart den Eltern später eine halbe Stunde Streit mit einem Teenager, der heulend auf der Treppe sitzt und die Eltern hasst.
So nämlich. Das war doch schon mal eine schöne Inspiration. Nachdem das Thema Surfen nachts im Internet so ein großes ist, ja, schenkt man den Kindern am besten einen Wecker, versucht auch das zu besprechen, dass die das Handy, und Erwachsene müssen es natürlich auch ein bisschen vorleben, ne?
Richtig,
mir hat jetzt, letzte Woche habe ich ein junges Paar getroffen, und die haben eine Handybox am Eingang eingerichtet,
kann
und die kommen
so
nach Hause,
ja,
und beide legen ihr Handy in die Handybox und dann ist erstmal offline so. Man ist zusammen, aber nicht ständig hat man das Ding in der Hand.
Ja. Halte ich für einen guten Hinweis. Es gibt, ich habe auch schon Fotos geschickt bekommen vom Handy-Hotel aus
weit weg hoffentlich.
Aus Stoff, ja, wo alle so quasi so Stofftaschen haben.
Und das ist ja nett.
Ich empfehle persönlich eine Familienladestation, weil dann kann man dieses Handy irgendwo hin tun, gleichzeitig mit dem praktischen Aufladen verbinden. Und es gibt ganz tolle Familienladestationen. Es gibt mit 8, mit 10, mit 12 Slots. Es gibt für alle Kabel, die man braucht. Und es gibt welche, die natürlich so groß sind, dass auch alle Tablets und Nintendo Switches der Familie da reinpassen. Und dann sollte man bitte unbedingt noch Folgendes dazu tun. Also ich sag's nochmal, bitte, liebe Eltern, ihr braucht alle einen eigenen Wecker, weil auch ihr schlaft ohne Smartphone besser.
So ist es.
Und ich weiß, dass 90% der Eltern ein Smartphone als Wecker benutzen. Ich selbst habe das auch gemacht, bis uns eines Tages aufgefallen ist, dass man damit seinen Kindern zeigt, dass ein Smartphone im Bett okay ist.
Mhm.
Und es ist nicht. Es ist nicht okay. Das ist das Schlimmste, was ihr euren Kindern antun könnt, weil alle Kinder, die das machen, machen zuerst das Gerät leise und dunkel und dann geht die Post ab. Und das weiß jeder Jugendliche. Und lustigerweise glauben viele Eltern, das zu wissen, aber sie wissen nicht, wie oft die Kinder heimlich dann doch eins ins Bett schmuggeln, weil sie müssen jeden Abend einfach gucken. Und das Schöne ist, wenn ich so eine Familienladestation habe und dann mache ich dazu die Zähneputzen-Regel, dass in der Familie am Abend nach dem Zähneputzen keiner mehr ein digitales Gerät benutzt und in der Früh vor dem Zähneputzen auch nicht, dann habe ich eindeutige Regeln und es funktioniert deshalb, weil die Kinder nämlich nachts aufs Klo gehen und schauen, ob die Eltern sich dran halten oder nicht. Und wenn die Handys der Eltern auf Dauer da sind, dann haben die Kinder eine Chance, es selbst zu lernen. Sie haben die Chance, ausreichend zu schlafen und gut zu schlafen. Sie haben eine Chance, ihre schulischen Leistungen überhaupt zu entfalten. Ja, und sie haben eine Chance, auch sehr viel glücklicher zu sein als die Kinder, deren Eltern das nicht machen. Deshalb, das ist eine kleine Investition und gleichzeitig die beste technische Investition, die man heute machen kann, wenn man Kinder im Smartphone-Alter hat.
Und wenn ihr den zirkadianen Rhythmus auch noch schulen möchtet, dann kauft ihr euch einen Tageslichtwecker. Also keinen, der einen Sound macht, sondern mit dem die Sonne aufgeht.
Was das kann man ohne obendrein auch noch machen. Ja. Ja, bei der Gelegenheit, natürlich, ja klar.
Absolut.
Nur wichtig ist, dass die Eltern sich dieser kleinen, oft als, wie soll man sagen, Unannehmlichkeit empfundenen, dass sie das einfach bitte trotzdem machen. Und natürlich weiß ich, dass manche Eltern am Abend noch ein bisschen chillen oder mal kurz auch die E-Mails checken. Liebe Eltern, bitte, bitte, es steht in keinem Verhältnis. Die dümmste Idee, ich sag's vielleicht mal ganz provokant, ist, wenn wir unseren Kindern einen Bildschirm im Bett erlauben. Und die zweitdümmste Idee ist, wenn wir das selbst vorleben, jahrelang. Deshalb, da bin ich ganz, ganz entschieden, kein Bildschirm im Bett. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder das machen oder später machen, wenn wir es nicht mehr machen, weil sie alles so machen, wie wir es machen, ohne drüber nachzudenken, dann sollten wir selbst sehr, sehr schnell auch keine eigenen Bildschirme mehr ins Bett mitnehmen.
Obwohl ich keine eigenen Kinder habe, haben sie auch mir den Kopf zurechtgerückt mit ihrem Buch und auch in der letzten Stunde. Wirklich, es ist mir wirklich ein Anliegen und ich bin froh, dass sie da waren. Es gab noch eigentlich 1000 weitere Themen, die ich so gerne mit ihnen besprochen hätte, nämlich was die psychischen Auswirkungen sind in welcher Generation man es jetzt sieht. Und das finde ich vielleicht noch zum Schluss, auch wenn jetzt so ein bisschen wir nochmal eine Kurve schlagen, aber das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass die 18- bis 24-Jährigen heute, also die quasi die Generation, die das erste Mal mit Smartphone groß geworden ist, dass die, wenn man die fragt, eigentlich gerne darauf verzichtet hätten oder eine sehr differenzierte Meinung zum Thema Smartphone haben. Das finde ich hochinteressant. Wollen Sie das noch teilen?
Ja, gerne. Also hier gibt's diese große irre Zwiegespaltenheit, dass man einerseits natürlich sich der Welt verbunden fühlt, inspiriert wird, neue Leute kennenlernt und andererseits genau weiß, wie groß der Suchtfaktor ist. Ich glaube, die allermeisten jungen Erwachsenen und auch die älteren Jugendlichen sind mit großem Abstand für ein Social Media Mindestalter. Das muss man wirklich nochmal sagen und auch in die Politik ausstrahlen, weil es gibt oft so Landesschülersprecher und so. Das sind aber immer sehr leistungsfähige Schüler, die sehr gut sozial verknüpft sind und die sozusagen die Nachteile von Social Media kaum erfahren haben. Meiner Meinung nach sprechen die nicht stellvertretend für die Schülerschaft, weil ich habe jetzt tausende Jugendliche befragt und bei mir war das Outcome, ca. 80% sind für ein Mindestalter ab 14, ca. 15% für ein Mindestalter ab 16 und so gut wie niemand, also 3, 4, 5 Leute pro Jahrgangsstufe sind für ein weiter so wie bis jetzt. Und ich glaube, das sagt schon alles. Also wir sollten auf die jungen Menschen hören, die ganz genau wissen, was zurzeit los ist, und gleichzeitig sagen die nämlich, unglaublich, wie krass sich alles noch schneller verschlimmert, weil sie bei ihren kleinen Geschwistern das erleben. Und in nahezu jeder Familie mit mehreren Geschwistern schimpfen die größeren Geschwister mit den Eltern, was die den Kleineren erlauben. Und deshalb bitte, liebe Eltern, hört auf die größten Geschwister, wenn ihr mehrere habt. Und wenn die vorsichtig sind, dann seid es bitte auch.
Daniel Wolf, allein mit dem Handy, jetzt im Sommer 26 neu erschienen. Es war schon mal ein Spiegel-Bestseller und ich hoffe, dass es Millionen von Menschen erreicht. Man kann mit ihnen arbeiten, sie gehen an Schulen. Ich packe auch diese Links in die Beschreibung, in die Shownotes unter dieser Folge.
Gerne.
Achten
Danke.
Sie gut auf sich.
Tu ich.
Ist einfach harter Stoff, mit dem Sie sich da beschäftigen. Und ich hoffe, ihr habt gut auf euch geachtet, auch beim Hören. Teilt diese Folge, sie ist wichtig. Sie ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Das Thema ist wichtig und es geht uns alle an, denn das sind die Generationen von morgen, von denen wir hoffen, dass sie es irgendwie noch ein bisschen besser machen als wir oder die Generation vor uns. Die haben ja vielleicht auch nicht das eine oder andere so richtig glänzend hingekriegt. Also insofern, und ich glaube tatsächlich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir haben jetzt über die Politik nicht gesprochen, aber ich glaube, die großen Veränderungen entstehen bottom up. Also das Volk, wir müssen anfangen, Veränderungen zu initiieren.
Ja, aber die Eltern der Welt werden nicht mehr lange zuschauen. Also wir werden, ich bin überzeugt, wir werden in 10, 12 Jahren zurückschauen und sagen, wie konnten wir nur. Und es bewegt sich jetzt was. Und ich möchte auch vielleicht nochmal als positiven Shoutout am Schluss sagen, ihr schafft das. Ja, die Welt wird auch diesmal nicht untergehen. Und man kann wirklich Eltern zurzeit nur wünschen, bitte, habt viel Spaß dabei und viel Erfolg, gemeinsam mit euren Kindern das Internet zu entdecken. Stichwort ist gemeinsam. Lasst sie nicht alleine. Und eure Kinder wollen mit euch das tun. Nehmt euch bitte die Zeit. Dankeschön.
Lass ich genauso stehen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.